Hallo und herzlich willkommen zu Breaking Bad Badly, Staffel 4, Folge 7. Die Folge heißt Problemhund und Luisa, ich würde sagen, heute bist du unser Problemhund.
Weil ich erkältet bin.
Luisa ist erkältet.
Ihr habt es vielleicht in der letzten Folge schon gehört. Ich bin immer noch abhängig von Nasenspray.
Und ich hoffe immer noch, dass du mich nicht ansteckst.
Ja. Deine Chancen stehen schlecht, Jesper. Ich wurde schon 174 Mal genießt, habe schon Rückenschmerzen. Aber Leute, ich werde mich nicht beklagen. Ich werde einfach durchziehen.
Anderen Leuten geht es schlechter, ne? Zum Beispiel hier.
Zum Beispiel Jesse.
Ja, würde ich auch sagen. Der ist in einer schlimmeren Situation als du.
Ja? Aber weiß ich jetzt nicht. Jesper, unterschätzt das mal nicht. Ja, Problemhund. Das ist natürlich ein schöner Titel. Wenn man die letzten Folgen gehört hat, dann weiß man, ich habe hier schon manchmal Referenzen gezogen zu Walter. Das ist wie ein Hund. Und in dieser Folge wird Gail mit einem Hund verglichen. Und mag ich auch sehr gern. Darüber werden wir später sprechen, denn ich würde sagen, jetzt, weil wir steigen mit dem Cold Opener ein, oder?
Wie immer.
Wie immer. Same procedure as every year. Wir sind bei Jesse zu Hause. Er spielt ein Ego-Shooter-Spiel. Während er wahllos Leute abschießt, bekommen wir immer wieder die Szene eingeblendet, in der er Gail in den Kopf geschossen hat. Jesse schwitzt, verliert schließlich das Spiel und das Spiel fragt dann, möchten Sie es erneut versuchen oder beenden? Und Jesse ist hin und her gerissen und sagt schließlich, ich möchte es erneut versuchen.
Was sagt uns das? Was möchte uns der Künstler sagen?
Ich denke, der Künstler möchte uns sagen, Jesse ist trotz dem Ganzen, was ihm passiert ist und was er getan hat, nicht gewillt, aus dem Drogengeschäft auszusteigen.
Ja, und er gibt sich nicht auf.
Ja, das stimmt, auch das.
Das Spiel heißt Rage.
Während ich den Cold-Opener geguckt habe, habe ich gedacht, Jesper weiß bestimmt, wie das Spiel heißt.
Ich muss das aber googeln, ich habe das nie gespielt.
Ach so.
Und ich finde es lustig, dass er diese Pistole so auf den Fernseher hält. Sowas gibt es ja wirklich. Ich weiß nicht, mit was für einer Technologie das funktioniert, aber vielleicht kennt ihr das aus diesen Spielhallen, wo manchmal so Automaten stehen, wo man auch am Lenkrad so ein Rennspiel spielen kann.
Wie Mario Kart Spielhallen. Da hat man zu Hause an der Wii.
Ja, aber du kennst doch diese, weiß nicht, manchmal so Billard oder beim Bowling gibt es doch manchmal so Automaten.
Mhm, stimmt,
wo man
ja
dann so eine Plastikknarre hat und dann kann man die auf den Monitor richten. Und na klar hat Jesse sowas zu Hause, wenn er sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet hat.
Ja.
Das passt so zu ihm, dass er dieses doch sehr spezielle, ausgefallene Tool da in der Hand hat und damit rumballert.
Ja.
Und ja, ich habe es nie gespielt. Ich kannte es bisher auch nicht.
Ich habe erst gedacht, das geht jetzt in so eine Richtung, ja, Jesse, der ist jetzt auf die schiefe Bahn geraten, der ist jetzt gewaltbereit, weil er jemanden ermordet hat. Jetzt spielt er natürlich auch noch Ego-Shooter und bla bla bla.
Brutale Killerspiele.
Genau. Aber das war es ja dann zum Glück nicht.
Nee.
Da bin ich froh. Weil das, weiß ich nicht, ist ja eigentlich mittlerweile ein bisschen widerlegt, dass der Zusammenhang da so groß ist, ne?
Obwohl es in die Zeit passt.
Das stimmt.
Das war gerade diese Zeit, wo es diese viele Dokumentationen gab und dann auch Amokläufe und dann wurde dann Zusammenhang zu Counter-Strike hergestellt. Mir ist außerdem aufgefallen, dass Jesse angefangen hat, seine Bude aufzuräumen. Also er steht nicht mehr zwischen Müll, sondern zwischen Müllsäcken.
Ja, eine Verbesserung.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Und wir sehen einen Top-Down-Shot, in dem Jesse neben einem Sitzsack steht. Und da ist mir aufgefallen, stimmt, das war früher auch ein Ding. Sitzsäcke waren sehr beliebt, als ich Kind war.
Ich hatte auch einen.
Ich selber nicht, aber meine Schwester. Und da habe ich sehr gerne drauf gelegen.
Ein Fatboy?
Nee, das waren einfach so Sitzsäcke, so wie sie da neben Jesse stehen.
Ja, so einen hatte meine Schwester auch. Jesper, wir sind dafür zu jung, wir hatten dann einen Fatboy.
Und ich habe letztens tatsächlich kurz überlegt, ob ich mir mal wieder einen Sitzsack kaufen soll. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist so ein klassischer, das wäre so ein klassischer Männerkauf, wo du dann in die Wohnung kommen würdest zu mir und den Kopf schütteln würdest und sagen, hier drehe ich auf dem Absatz um. Mit dem Sitzsack möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte nicht zu Gast sein und auf einem Sitzsack sitzen müssen.
Ja, ich hätte mich dann nicht gerne reingesetzt, weil man so schwer wieder hochkommt aus dem Sitzsack.
Aber ich hätte große Lust, den Sitzsack so aufzuschlitzen und den Inhalt so in der Wohnung zu verteilen.
Das kommt, weil du so viel Counter-Strike gespielt
hast. Nee, das kommt, weil ich so einen Saugroboter habe. Und dann möchte ich ihm zugucken, wie er die Wohnung wieder organisiert.
So wie wenn man mit dem Hochdruckreiniger was sauber macht, was richtig schön dreckig war. Das ist auf dem Balkon. Finde ich toll, nach dem Winter.
Das sind unsere Beobachtungen zum Cold Opener.
Ja. Lass uns über die Geschichte von Walter und Jesse sprechen. Die sind nämlich sehr verflochten in dieser Folge und deswegen werden wir sie in einem Rutsch durchziehen, Jesper, okay?
Ich freue mich.
Gut, wir fangen an. Skylar und Walter lassen den Dodge Challenger in ihrer eigenen Waschanlage reinigen, weil er zurück zum Händler soll. Der Händler möchte den Wagen allerdings nur gegen eine Gebühr von $800 zurücknehmen. Das findet Walter ungehörig, also entscheidet er sich, noch ein bisschen Spaß mit dem Auto zu haben. Er fährt also auf einen riesigen leeren Parkplatz, wo er dann Donuts macht. Und dabei verliert er irgendwann die Kontrolle über das Auto. Warum schüttelst du mit dem Kopf? Sagt man nicht Donuts?
Nein, ich habe den Kopf geschüttelt wegen Walter.
Ach so.
Nicht wegen Donuts, man sagt Donuts.
Okay, gut. Ich wollte damit ein bisschen im Slang sein, weißt du?
Ja, top.
Dabei verliert er dann irgendwann die Kontrolle über das Auto, welches daraufhin feststeckt. Walter zündet es also an und ruft sich ein Taxi. Sehr pragmatisch.
So habe ich das auch regelmäßig schon gemacht.
Ja. Naja, wenn das Auto irgendwann feststeckt. Weißt du, Jesper, wenn ich keinen Parkplatz finde, ach, dann zünde ich das dumme Auto einfach an. Mein Gott.
Ja, wie viele Autos du auch schon verbummelt hast, ne? Steht ja. Hier überall rum,
ja,
in den Nebenstraßen.
Mein Gott, ich kann mir das auch nicht immer merken. Zeit ist Geld. Also, was soll ich?
Also Walter beweist uns irgendwie Folge für Folge, dass er ein schlechter Autofahrer ist, oder? Das ist jetzt schon
Findest
wieder...
Findest du?
Ja, wir hatten doch schon die Folge, wo er einfach fast von LKW fährt, grundlos. Dann die Folge, wo er diese...
Grundlos.
Dann diese Verfolgungsjagd, wo er gegen diesen Bordstein fährt, vor zwei Folgen, wo ich auch schon gesagt habe, dass Walter ein schlechter Autofahrer ist. Und jetzt macht er da Donuts auf einem leeren Parkplatz und schafft es, das Auto in so einen kleinen Graben da zu setzen.
Ja, das war wirklich relativ dumm, das muss ich auch sagen. Ansonsten hat er mich immer eher beeindruckt, so wie er mit dieser Schrottkarre um Kurven gefahren ist und das Auto nur noch so auf zwei Reifen war. Habe ich gedacht, war nicht schlecht, Walter. Vielleicht bin ich ja leicht zu beeindrucken, das kann sein. Was mich auch beeindruckt hat, ist, wie leicht das Leben sein kann, wenn man richtig reich ist.
Ja.
So, dann, ja, er hätte jetzt einen Abschleppdienst rufen müssen, das ist ein bisschen umständlich und ein bisschen nervig auch. Also... I get rid of the car.
Meinst du, dass Walter, also er wird ja vorher mal von seiner Frau Skylar angewiesen, das Auto zurückzubringen. Das gefällt ihm schon mal nicht. Mhm. Dann wird er von seiner Frau angewiesen, dem Helfer der Waschanlage Geld zuzustecken.
Ja.
Und da ist Walter ja schon auf 180.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht eine Konfrontation provozieren möchte. Indem er sagt, ich fahre die Reifen jetzt runter. Dann sieht man den Gummiabrieb hinten, wenn man Donuts macht, dann klatscht das alles hinten aufs Auto, man sieht es also, das macht das Auto quasi wieder dreckig und die Reifen sind halt down. Und wenn er dann, der ursprüngliche Plan war eigentlich zum Händler zu fahren, und wenn er dann zum Händler fährt, dann wird der Händler ja was sagen. Soweit, denke ich, kann Walter schon denken.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie Lust auf diese Konfrontation hat, um dann diesen Konflikt auf seine Art zu lösen, wie auch immer das dann passiert wäre beim Händler.
Er trägt ja auch wieder rot, also er ist in Streitlaune.
Und fährt ein rotes Auto.
Stimmt, auch das, ja.
Vielleicht hätte er dem Händler auch gesagt, I am the danger.
Yes.
Sir.
Sir, I don't give you the $800. You are stupid.
The last time I drove a car, I drove over two people.
Yes.
And one I shot.
And one I shot in the head after that.
So, watch your mouse.
Yes. Ja, vielleicht hätte er das gemacht. Was ich außerdem ein bisschen komisch fand, Walter ruft ja das Taxi und sagt, ja, ich bin auf dem großen Parkplatz bei der Universität, genau hinter dem Flughafen.
Mhm.
Und der Parkplatz ist komplett leer. In was für einer gottverlassenen Gegend sind wir da eigentlich? Das war, ich finde, krass, wie uns das immer wieder gezeigt wird.
Ja, oder es war vielleicht in Deutschland während einer Streikzeit.
Ah ja, die Fluglotsen haben gestreikt.
Ja, und dann haben
der
vielleicht...
Der Vater von Jane, so nö.
Vielleicht haben auch noch die Professoren an der Uni gestreikt. Ich weiß nicht, ob das in Amerika ein Ding ist, aber der Parkplatz war schon...
Da stand kein einziges Auto und er war groß.
Ich finde es aber schön, wie Walter hier eine Lösung für ein Problem findet, das irgendwie zu seiner Lebenssituation passt. Er ist stecken geblieben, er kommt hier nicht mehr weiter.
Ja.
Und Walter findet eine Lösung, die ist unkonventionell, die ist gewaltvoll, indem er es einfach anzündet und in die Luft sprengt.
Ja.
Das passt irgendwie zu seiner Situation, das ist ein schönes Bild.
Das stimmt, denn wir erfahren ja im Laufe der Folge auch, die Situation mit Gas möchte er mit Gewalt lösen. Also Gewalt ist vielleicht das Mittel seiner Wahl geworden.
Gewalt ist immer eine Lösung.
Immer eine Lösung, das stimmt ja auch. Nachdem Walter das Auto versenkt hat und angezündet hat, fährt er zu Saul und hängt bei ihm richtig im Büro ab.
Er fleht sich da richtig hin,
als wäre er in einem Sitzsack. Und während Saul mit jemandem telefoniert und ihn aus der Situation rausboxt, in der Walter sich jetzt gerade befindet, weil er einfach ein Auto angezündet hat, ja, macht Walter sich eine schöne Zeit. Saul sagt ihm dann später, Walter, das kostet dich jetzt $52,000. Und Walter so, ja, das ist mir egal, erzähl mir nichts von Geld, so laber mich nicht voll. Und gibt ihm einfach eine Tasche, damit Saul sich aus dem Tresor die 52.000 Euro dann rausholt. Walter erzählt Saul daraufhin, dass er sich sicher sei, dass Gus seinen Tod möchte und bittet ihn schließlich, ihm die Nummer eines Profikillers zu geben. Saul macht dann aber klar, dass das wegen Mike keine Option sei, denn der würde jeden Profikiller kennen, den Saul auch kennt. Er rät Walter also, die Sache mit Jessys Hilfe selbst in die Hand zu nehmen. Und da habe ich gedacht, Saul ist wirklich ein guter Anwalt und Saul hat wirklich irgendwie nochmal Weitblick, den Walter scheinbar in der Situation ein bisschen verloren hat, denn ihm müsste ja wohl klar sein, dass er nicht der Erste ist, der auf die Idee kommt, Gustavo Fring umzubringen. Mhm. Und dass das nicht so einfach erledigt ist, indem man einfach einen Profikiller anheuert. So im kriminellen Milieu würde ich jetzt sagen, ist ein Profikiller jetzt nichts. Ich würde sagen, das ist so, wie man halt einen Steuerberater hat, wenn man ein Unternehmen hat.
Notwendiges Übel.
Genau. Man hat mit dem nicht gern zu tun, aber nützt nichts.
Ich hätte auch gedacht, dass Walter ein bisschen weiter denkt und ihm eigentlich klar sein sollte, dass das über Mike nicht funktionieren wird.
Ja.
Also er überrascht mich immer wieder.
Ja, er ist phasenweise so clever und dann wieder unterschätzt er jeden so. Also er hat ja diese ganze Situation mit Gustavo richtig eingeschätzt. Er hat richtig eingeschätzt, warum Gustavo gerade so mit Jesse umgeht, wie er es tut. Mhm. Und das war ja wirklich eine Leistung, wo man sagen kann, ja, Walter, das war nicht schlecht. Das hast du wirklich gut erkannt. Und jetzt checkt er nicht, dass man sich eines Gustavo Frings nicht einfach so entledigt.
Heißt er nicht Fring oder Frings? Der ist Fring, oder?
Fring, aber jetzt habe ich ja gerade ein
Ja, du hast gerade Frings gesagt.
Ich habe ja ein Genitiv benutzt.
Ja, aber mich hat dieser Name schon oft irritiert, weil es gab ja früher den Fußballspieler Thorsten Frings.
Ja, den kenne ich noch. Der hatte immer so einen Band um Kopf.
Ja, genau. Der wurde gesperrt im Spiel gegen Italien, glaube ich, bei der WM 2006. Und deswegen sind wir da auch rausgeflogen.
Echt? War der so gut?
Ja, der war gut. Und ich hab schon oft überlegt, ob es da vielleicht ein Verwandtschaftsverhältnis gibt zwischen Thorsten Frings und Gustavo Fring, aber offenbar ja nicht.
Nee, ich denke nicht. Hat Thorsten Frings zusammen mit Arne Friedrich gespielt?
Ja. Arne Friedrich, Deutschland lebt
genau.
Ja, ich finde es aber schön, dass sich Walter so wohl fühlt bei Saul.
Finde ich auch. Er ist ja fast eingeschlafen. Er war ja richtig ein bisschen muckelig.
Ja, vielleicht, weil er weiß, dass er sich auf Saul verlassen kann.
Ja. Und das ist ja auch, also ich würde mich auf Saul auch verlassen.
Ich glaube, es war ihm wirklich komplett egal, die Situation mit dem Auto.
Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, das war sogar so, dass er darauf ein bisschen stolz ist.
Und meinst du, dass Skyler davon erfahren hat? Vermutlich nicht, oder?
Nein, glaube ich
nicht.
Die
geht davon aus, Auto ist weg und ja. Thema ist erledigt.
Ja.
Manchmal sind es die kleinen Lügen, ne?
Genau.
Die das Leben lebenswert machen.
Ja. Saul hat Walter dann auf jeden Fall dazu gebracht, den Arsch nochmal hochzukriegen. Und er fährt dann zu Jesse, der gerade sein Wohnzimmer streicht. Er fragt ihn darüber aus, wie sein Treffen mit Gus war und macht nochmal klar, dass Gus kein guter Typ ist, dem etwas an den Menschen liegt und der etwas in den Menschen sieht. Walter zählt also den Mord an Gail und Victor auf und holt auch nochmal die Story mit Andrea und ihrem Bruder. Ja, das war ihr Bruder, der erschossen wurde, ne?
Ja.
Hoch. Und Jesse unterbricht Walter dann in seinem Monolog und sagt schließlich, ja, ich mach's ja. Und Walter sagt, was machst du? Ja, ich werde ihn töten.
Walter ist ein bisschen überrascht.
Walter ist überrascht. Er musste es nicht mal aussprechen.
Und ich war auch überrascht. Ich frage mich, hat Walters Rede hier Wirkung gezeigt? Oder hat Jesse vielleicht schon viel früher erkannt, welches Spiel Gus treibt? Denn Walter hat sich Jesse ja schon in der Folge davor zurechtgeknüpft.
Ja.
Da hat Jesse das noch abgetan und er sei ein Idiot. Aber also wir sehen ja in dieser Folge später noch, dass Jesse viel reflektiert gerade. Mhm. Und er wird sicherlich auch darüber reflektiert haben. Und ich frage mich, was hier der ausschlaggebende Impuls war für Jesse, sich so zu entscheiden.
Ich glaube, weil er genervt ist von Walter. Und weil er das auch nicht ertragen kann, dass Walter jetzt die Story mit Gail, also ich glaube, das ist das, was Jesse besonders wehtut. Und mit Andrea natürlich auch. Victor ist ihm, glaube ich, relativ egal. Mhm. Aber dass Walter das nochmal alles so im Detail erzählt und Jesse konnte sich, glaube ich, schon auch denken, wenn er jetzt nicht einfach sagt, ja, okay, ich mach das, dann wird Walter damit nicht aufhören und wird das immer wieder erzählen. Und er kann halt diese Gedanken nicht ertragen. Er kann sich dem ja noch nicht wirklich stellen.
Genau, es geht ja später auch darum, dass Jesse den Ansatz des Therapeuten hinterfragt, einfach so zu akzeptieren, was passiert ist.
Ja.
Und Das wäre ja jetzt der Weg, den er gehen würde, wenn er auf Gastseite wäre, zu akzeptieren, was passiert ist und jetzt sein Leben weiterzuleben und eben diese Chance zu nutzen, wenn man das vielleicht so nennen kann, die Gas ihn da bietet, weil ganz so sicher bin ich mir nach der Folge nicht mehr, ob sie ihn wirklich nur manipulieren wollen oder ob sie nicht dann doch erkannt haben, dass Jesse vielleicht wirklich nützlich ist für die beiden. Aber das ist jedenfalls für mich so eine, also Jessys Entscheidung, Gas umzubringen, was er ja auch nicht tut in der Folge, aber finde ich, ist schon irgendwie wegweisend so für die Story. Ja. Weil er stand hier an einem Scheideweg und scheint sich offenbar für diese Option zu entscheiden.
Ja, und ziemlich lapidar einfach dann auch, ja.
Ja.
Ja, mache ich halt.
Ja, mache ich.
Halt jetzt die Klappe, Walter.
Und Jesse führt hier fort, was er offenbar schon angefangen hat. Neben den Müllbeuteln ist jetzt Wandfarbe dazugekommen. Er streicht seine Wohnung und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir, und du ja sicherlich auch, dass wir jetzt aus dieser Erzählung scheinbar rauskommen.
Ja. Bin ich auf jeden Fall auch. Ich fand das wirklich eine unerträgliche Story. Aber ich fand es auch ein bisschen unerträglich, immer am Streichen zuzugucken, muss ich sagen, weil er hat immer wieder über die gleiche Stelle gestrichen, die jetzt wirklich schon sehr strahlend weiß war. Das ist Farbverschwendung.
Ja, aber das war, glaube ich, so dieses, er ist mit Gedanken ganz woanders und ist ja in diesem Gespräch und dann in so Comedy-Filmen wird das ja auch so genutzt, dass jemand sich Wasser einschüttet und ist im Gespräch und dann kriegt er das nicht mit und dann läuft das Wasser über.
Ja, stimmt. Lustig. So ähnlich war das hier, stimmt. Ja, ist lustig. Ich habe auch gelacht.
Unglaublich dunkel ist es trotzdem immer noch in Jessys Haus.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es gerade draußen dunkel war. Er hatte ja so einen Baustrahler da, glaube ich, stehen. Also.
Die Amerikaner verhängen scheinbar immer alle Fenster. Also vor jedes Fenster kommen Gardinen, die auch wirklich immer zu sind. Das verstehe ich nicht. Die Fenster sind doch das Schönste.
Vielleicht sind die so dreckig.
Na, zu faul zum Fensterputzen, ne? Hm, ja. Das kann natürlich sein. Ja, Skylar, wo wir gerade von unangenehmen Sachen sprechen wie Fensterputzen, bekommt zwischenzeitlich Besuch. Also sie arbeitet gerade in der Waschstraße und bekommt dann Besuch von Marie. Marie erzählt, dass das Hängen zunehmend besser geht und er viel Therapie macht. Während die beiden sich unterhalten, kommt dann Walter mit einer Getränkelieferung vorbei. Als er Skylar später mit ins Büro nimmt, packt er die Dosen nach und nach ab und wir sehen, dass es nicht wirklich nur eine Getränkelieferung ist, sondern er da eigentlich gerade Bargeld transportiert. Er wird ab jetzt alle zwei Wochen 274.000 Dollar zum Waschen liefern. Als Skylar das hochrechnet und bemerkt, dass Walt 7,5 Millionen Dollar, er hat da großzügig aufgerundet.
Plus Spesen, ne?
Genau, plus Spesen. Im Jahr verdient, bekommt sie Angst. So viel Geld kann die Waschstraße unmöglich verdienen. Walt ist genervt und sagt ihr, dass sie aussteigen kann, wenn sie möchte. Aber Skylar bleibt.
Ich finde es toll, wie es Walt wirklich komplett egal ist.
Ja.
Also er will da überhaupt nichts von hören.
Ja.
Er denkt sich so, ja, das ist jetzt doch deine Baustelle.
Genau. Und sie hat ja auch wirklich, sie hat sich da wirklich ja auch reingedrängt, um das zu ihrer Baustelle zu machen. Saul hätte das ja erledigt.
Aber das verstehe ich nicht, weil das passt nicht zu Skylar. Sie hat sich so akribisch da reingearbeitet und sie hat sich vor die Waschanlage gestellt mit einem College-Block und aufgeschrieben, welches Auto wann kommt und wie viel er wohl verdient. Aber sie hat nie mit Walter darüber gesprochen, wie viel Geld eigentlich gewaschen werden muss, weil dann wäre relativ schnell aufgefallen, dass das mit einer Waschanlage wohl nicht passt.
Also, er hat ja in der letzten Folge gesagt, als er dann seinen Monolog gehalten hat mit er ist nicht in Gefahr, er ist die Gefahr. Da hat er ja gesagt, du weißt ja nicht, wie viel Geld ich im Monat verdiene. Und selbst wenn ich es dir sagen würde, würdest du es nicht glauben. Also sie haben ja wirklich scheinbar nie darüber gesprochen, was er konkret verdient. Und sie hat es einfach viel zu sehr unterschätzt. Aber da habe ich wirklich auch gedacht, was hat sie denn geglaubt? Also kriminell sein muss sich ja schon lohnen. Warum sollte man das sonst machen?
Ja.
Also,
ich bin gespannt, wie Skylar das löst, weil es scheint eine etwas unlösbare Aufgabe zu sein, ehrlich gesagt.
Ja. Nein, eigentlich auch nicht, denn Pablo Escobar hat ja, und das ist ja eine True Story, angeblich mit einem Taxiunternehmen Milliarden gemacht und ist sogar im Forbes Magazine abgedruckt worden, als einer der besten Geschäftsmänner und reichsten Menschen der Welt. Und alle haben ihm ja erstmal geglaubt, dass er sein Geld wirklich mit einem Taxiunternehmen
verdient. Ja, das ist aber genau das Ding. Ich frage mich halt, wenn Skylar jetzt ein Taxiunternehmen aufmacht und auch noch die Lasertag-Arena kauft, ob dann die Leute nicht ein bisschen skeptisch werden könnten.
Die Waschanlage war natürlich ein guter Einstieg, aber sie müssen jetzt halt expandieren.
Ja.
Ja, so macht man das halt.
Du hast das gerade so gesagt, als wärst du jetzt plötzlich die Steuerberaterin von Skylar.
Ja.
Ernster Blick. Sie müssen halt jetzt expandieren, Schulter zucken.
Ja. Denken Sie sich was Schönes aus.
Was denken Sie denn?
Ja. Für Sie 1,5 Millionen.
Aber ich habe mich dann gefragt, was hätte denn Walter gemacht mit der ganzen Kohle, wenn sie es nicht angefangen hätten zu waschen? Der hätte das ja einfach zu Hause gestapelt, oder?
Der hätte das zu Hause gestapelt, aber er hatte ja dann nur mal Saul und Saul hätte sich jetzt gekümmert, dieses Geld zu waschen. Und Skylar wollte nicht, dass Saul sich kümmert, sondern wollte das lieber selber machen. Und deswegen kann ich seine Reaktion schon hier auch wirklich mal wieder verstehen, dass er jetzt sagt, ja Skylar, jetzt komm mir halt nicht so. Du wolltest diese Aufgabe haben und wenn du sie jetzt doch nicht mehr haben willst, dann steig halt aus. Aber macht sie ja auch nicht. Soll sie nicht meckern.
Ich finde, Skylar wirkt aber sehr entschlossen in dieser Folge. Sie sieht irgendwie fresh aus, ganz anders als in der Folge davor. Sie hat einen Business-Look.
Ja, ganz schlimmer Rock. Ganz schlimme Länge.
Lisa fällt gar nichts gut an Skylar.
Nee. Was hatte die denn an? Die sah doch nicht fresh aus.
Doch, ich fand, sie sah fresh aus.
Ich finde auch, ihre neue Frisur steht ihr gar nicht.
Habe ich das erste Mal auch gedacht, aber in dieser Folge habe ich gedacht, als sie da so nebeneinander standen und zugeguckt haben, wie das Auto gewaschen wurde, steht ihr irgendwie.
Vielleicht findest du Walter einfach hässlich und hast gedacht, na, daneben ist Skylar dann schon besser.
Frech. Was ich auf jeden Fall hässlich fand, waren diese Karten da an der Wand. Die sind mir schon aufgefallen, als Bogdan noch der Leiter der Waschanlage war. Hinter Skylar, hinter dem Verkaufstresen, sind ganz viele Karten mit so Tiermotiven abgedruckt. Ja. Aber so unglaublich kitschig.
Ja, ich dachte gerade, du meinst im Büro. Da ist mir gar nichts aufgefallen. Aber ja, am
und
Tresen, ja.
Marie steht ja auf der anderen Seite und guckt sich diese Duftbäume an und sagt, Hanf? Irgendwie, ja. Wer will denn das im Auto riechen? Und ich habe so gedacht, Marie, dreh dich doch mal um. Guck dir doch mal die andere Seite an. Aber ich glaube, Marie hätte diese Karten sogar gut gefunden.
Marie ist ja auch ein bisschen special.
Tja. Aber es scheint ja einen Markt dafür zu geben.
Ja. Offensichtlich, sonst hätte Bogdan das ja nicht da gehabt. Der war ja hart als Chef. Hat es ja einfach heftig drauf.
Und ich glaube, dass schon Arbeiten gemacht wurden in der Waschanlage. Also ich meine, dass der Tresen modernisiert ist.
Nee.
Und die Kasse ist doch auch eine neue, oder?
Das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Für mich war es immer so, dass ich dachte, ja, die haben mir wirklich einfach auch alles gelassen wie vorher. Aber es wäre natürlich auch schlau, in ein bisschen was zu investieren, damit sie ihr gewaschenes Geld irgendwie auch noch mal ein bisschen unter die Leute bringen.
Und habe ich das geträumt? Oder hat Mary wirklich vorgeschlagen, dass man das Ding irgendwie neu eröffnen könnte? Ja. Und Holly als
Werbemaskottchen benutzt, ja.
Ja, und da muss ich sagen, das finde ich richtig daneben, den Vorschlag.
Aber passt in die Zeit.
Ja, es passt in die Zeit, aber ich rege mich regelmäßig darüber auf, wenn ich auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer Leute, also Familien sehe, die ihre Kinder dafür benutzen, also ihre Kinder monetarisieren und deren Leben quasi vloggen. Und das mit Holly wäre jetzt ja, das wäre das so in ganz light. Aber selbst das fände ich schon nicht vertretbar.
Ja, natürlich nicht.
Also wirklich ein verwerflicher Vorschlag da von ihr.
Aber ich glaube, so richtig Awareness hat man doch dafür erst so seit 5 Jahren.
Ja, aber weil es in so ein Extrem irgendwie abgerutscht ist. Also manche Existenzen beruhen ja darauf, dass das Kind Werbeeinnahmen generiert.
Ja. Schön ist das nicht, finde ich auch.
Und ich finde eine Sache noch, dass Skylar erstaunlich überrascht reagiert, als Marie ihr erzählt, dass Hank Fortschritte macht. Also es ist generell so, es ist sowieso so eine Situation, wo die beiden da stehen und Skylar hat eigentlich gerade Besseres zu tun. Ich glaube, die hat gerade gar keine Lust auf Marie. Und dann ist man so mit einem Ohr im Gespräch, aber man, so reagiert man dann. Aber als sie dann sagt, dass es Hank besser geht, dann horcht sie wirklich auf. Also diese Information überrascht sie und mich hat das etwas überrascht, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass die beiden so close wären, dass sie sich regelmäßig updaten über solche Fortschritte. Aber das ist ja bisher offenbar nicht passiert.
Ja.
Also scheint man sich da so ein bisschen nicht auseinander gelebt zu haben, aber ja, beide Familien haben gerade so ihre Sachen am Laufen, sodass man sich da nicht mehr up to date hält.
Ja. Zurück im Labor backt Walter abseits der Kameras wieder Rizin. Als er es Jesse übergibt, wird dem doch irgendwie mulmig zumute, weil er auch fürchtet, dass Mike etwas checken könnte. Aber Walter ist sich sicher, niemand wird verstehen, was hier passiert ist, sobald Gustavo erstmal vergiftet wurde. Also versteckt Jesse das kleine Röhrchen, in das Walter das Rizin reingefüllt hat, in einer seiner Zigaretten. Also er hat ein bisschen so den Tabak da rausgebröselt und das da reingesteckt.
Als er das gemacht hat, habe ich auch gesagt, falsch rum. Und dann sagt Walter doch auch falsch rum.
Hm.
Aber andersrum wäre es auch wieder rausgefallen. Ne?
Es wäre rausgefallen und er muss es ja auch schnell finden können. So. Und ich fand sehr schlau, dass Jesse dann gesagt hat, ja, wenn die mich danach fragen, sage ich, es ist meine Glückszigarette.
Ja.
Und Jesse ist so ein Typ, da würde man auch nicht weiter fragen, sondern denken, ja, der hat natürlich eine Glückszigarette.
Klar, deine Glückszigarette.
Ja. Jesse sagt dann, Hä, du hast das Gift jetzt im Labor hergestellt? Und Walter sagt, ja, ist doch passend. Das Gift, was ihn umbringen wird, in seinem eigenen Labor herzustellen. Mhm. Und da habe ich gedacht, finde ich auch passend. Also finde ich auch wirklich richtig pervers und perfide, aber ja, schon passend auch. Alles mit P halt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann auch noch im Pausenraum, ne?
Ja.
Noch ein P.
Stimmt.
Ich finde es ehrlich gesagt erstaunlich, dass der Raum nicht überwacht wird.
Ja, habe ich auch gedacht, warum sollte... Also natürlich, wenn das ein normales Unternehmen wäre, dann wäre klar, dass der Pausenraum nicht überwacht ist. Aber Gustavo will ja Walter richtig mürbe machen. Und da würde doch eigentlich jeder Raum Kamera überwacht sein, auch sogar das Klo.
Mit mehreren Kameras.
Ja.
Was will Walter denn machen, wenn das Klo überwacht wird?
Ja, eben.
Wobei Walter würde einfach in die Ecke pissen, glaube ich. Aber dabei würde er sich ja selbst ein Ei legen. Weil Gustavo würde das ja nicht wegmachen lassen, sondern sich denken, ja, Eigentor.
Ja.
Ich fand es aber ein bisschen, Walter hat so sehr suspicious um die Ecke geguckt.
Mhm.
Also, wenn da der Mann an der Kamera sitzt, ich hätte mich gefragt, was ist da los?
Ja. Ja, und es ergibt auch überhaupt keinen Sinn, sich nochmal umzugucken, weil die Kamera wird ihm schon nicht hinterherlaufen.
So. Stimmt. Er hätte auch einfach in den Raum gehen können.
Genau. Das sollte, glaube ich, für den Zuschauer nochmal so, ah ja, Walter.
Jetzt passiert was nicht passieren sollte.
Genau, jetzt passen wir mal kurz auf.
Weg vom Handy.
Genau. Was backt der denn da Schönes? Ich dachte erst, das wäre eine Mikrowelle, aber ich glaube, es war so ein kleiner Backofen, oder?
Keine Ahnung.
Dann wollen wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen mehr über Jesse sprechen. Ich habe ja gesagt, die beiden Geschichten fließen so ineinander.
Mhm.
Später ist Jesse nämlich mit Mike bei Gustavo im Hühnerstallbüro. Dort findet ein Treffen zwischen...
Im Hühnerstallbüro.
Ja, damit das man... Ist,
das ist ein richtig gutes Wort.
Hühnerstallbüro. Damit die Leute, die zuhören, wissen, nicht bei Los Pollos Hermanos, sondern halt im Hühnerstallbüro.
Mhm.
Oh, stinkt's bestimmt ekelhaft. Dort findet ein Treffen zwischen Gus und einem Mann vom Kartell statt. Und Jesse bekommt eine Waffe, falls die Dinge dort haarig werden. Gus bietet an, eine einmalige Summe von 50 Millionen Dollar zu zahlen und damit möchte er die Beziehung zum Kartell beenden. Doch der Mann sagt ihm, das Kartell will mit Gus arbeiten und nimmt das Geld nicht an. Gus soll einfach Ja oder Nein sagen. Was er am Ende sagt, sehen wir nicht, aber wir können uns wohl denken, dass er versucht, Nein zu sagen. Jesse hat währenddessen einmal die Chance, Gus zu erschießen von hinten und zweimal die Chance, ihn zu vergiften, da er Kaffee kocht und den Snackteller vorbereitet hat. Doch er ergreift keine dieser Chancen. Mike sagt später im Auto, dass das, was Gus wohl in Jesse sehen würde, Loyalität ist. Doch Mike befürchtet, dass Jesse dem falschen Mann gegenüber loyal ist.
Ist da vielleicht was auf der Spur.
Hm.
Ich möchte kurz sagen, wenn ich von diesem Kartell gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich nehme die 50 Millionen an, aber ich möchte einmal in ihrem Hühnerstall Motorrad fahren. Nur um das einmal gemacht zu haben.
Mit dem Lied dann.
Und in ihrem Hühnerstallbüro möchte ich auch Motorrad fahren.
Ja. Ja, das wäre kein Problem. Da steht nur so ein Klapptisch drin.
Also man scheint Jesse hier doch ein gewisses Vertrauen zu geben, wenn man ihm eine Waffe in die Hand drückt.
Ich glaube, Mikes Verhältnis zu Jesse hat sich auf jeden Fall verändert, seit die beiden ja wirklich auch enger zusammenarbeiten. Aber ich glaube, Gustavos Verhältnis zu Jesse nicht. Der ist für ihn weiterhin spielbar.
Aber Gustavo weiß doch, dass Jesse eine Waffe hat, oder?
Aber ich glaube, Gustavo hat vollstes Vertrauen in Mike. Und er ist sich ganz sicher, wenn Mike Jesse eine Waffe gibt, dann wird Jesse auch nichts machen. Gustavo trinkt ja auch den Kaffee, den Jesse gekocht hat.
Ja, mich überrascht das, ehrlich gesagt. Also ich hätte gedacht, dass Gustavo ihm... Weil der ist ja ein sehr misstrauischer Mensch, Gustavo. Der achtet schon sehr darauf, dass ihm irgendwie nichts passiert.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall eine Gefahrenquelle. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, Jesse hätte Gustavo niemals getroffen mit der Waffe aus der Tasche. Also er hätte sie schon rausholen, auf ihn zielen müssen.
Ja.
Aber so mit der Hand in der Jacke, also er hätte ihn niemals am Kopf getroffen. Vielleicht am Rücken oder so, was natürlich auch blöd enden kann, aber...
Ja, aber Jesse wäre auf jeden Fall auch gestorben.
Ja, das war es ihm dann doch nicht wert.
Nee. Also er hätte das halt in den Kaffee kippen müssen, aber er hat natürlich gekniffen.
Kennst du dieses Gefühl, wenn man irgendwie einlädt oder man ist eingeladen und man weiß, okay...
Ist Rizin im Kaffee.
Man weiß, man muss was vorbereiten, essen, trinken, was mitbringen oder für Gäste vorbereiten. Und dann macht man sich einen Kopf und macht sich Gedanken und entweder man organisiert was oder man bereitet es vor und es beschäftigt einen und dann nimmt keiner was.
Ja.
Oder es wird nicht genutzt, diese Enttäuschung und dieser Gedanke, ich hätte mir das alles sparen können.
Mhm.
So muss ich Gas gefühlt haben mit der Gemüseplatte.
Ja.
Ach, wie ärgerlich.
Wie ärgerlich. Es kam ja auch nur ein Mann. Er hatte ja deutlich mehr Leute vom Kartell erwartet.
Ja, da standen viele Stühle.
Ja.
Aber da habe ich kurz gedacht, ja, Gus, I feel you.
Ja. Gus hat auch zu ihm gesagt, sie sind ein harter Verhandlungspartner. Habe ich so gedacht, nee, eigentlich nicht. Eigentlich hat er nur gesagt, ich will das und ich lasse mich nicht auf einen Kompromiss ein.
Ja.
Also, weiß ich jetzt nicht.
Es war keine Verhandlung.
Nee, eben. Also, weiß ich auch nicht.
Es war keine Verhandlung, wenn der eine schon seine Position
ja
vorher hat und nicht mehr entgegenkommt.
Aber man muss natürlich auch sagen, 50 Millionen sind ja bei weitem kein Vergleich mit dem, was mit diesen Drogen zu verdienen ist. Also, dass das ein schlechter Deal ist, das ist ja sogar uns beiden klar, Jesper.
Ja.
Also.
Ist dir aufgefallen, wie komisch Gus die Treppe runtergegangen ist? So ein bisschen wie ich früher in der 12. Klasse in die Mensa. So ohne Körperspannung. Die Arme schlendern so hin und her.
Ja.
Ja, stimmt. Er war enttäuscht, glaube ich.
Ja, er war genervt.
Und genervt, ja.
Ja. Stimmt, das passt auch eigentlich gar nicht so zu Gus.
Nee, eigentlich hatte er immer eine ziemlich dolle Körperspannung.
Ja.
Und er schlendert da so diese Treppe runter und springt da so halb runter.
Ja. Das stimmt, Jesper, das ist mir nicht wirklich aufgefallen, aber hast du recht, weil sonst ist er immer so roboterhaft.
Genau, roboterhaft.
Ja. Tja. Ich finde es auf jeden Fall verständlich, dass Jesse eher Walter gegenüber loyal ist als Gus gegenüber. Also was er von Gus bis jetzt gesehen hat und auch was er von Gus bis jetzt bekommen hat, ist ja bei weitem nicht irgendwas, wo man jetzt sagen würde, ja, dafür schulde ich dir Loyalität oder dass sich dieses Gefühl irgendwie in einem aufbaut. Und Walter und Jesse haben jetzt ja wirklich schon einiges zusammen durchgemacht und sind ja auch deutlich closer. Also
ja, und ich meine, das ist ja immer in ihm immer noch sehr präsent, dieser Mord an Gail. Das ist, spielt ja eine große Rolle in dieser Folge. Und auch als Walter Andrea anspricht und ihren Bruder oder auch Jane, das ist ja alles noch drin in Jesse. Und ich glaube, dass er das nicht einfach so vergisst und vergibt.
Ja, zu Recht auch. Gus hat sich dafür auch nicht entschuldigt. Also ich meine, warum sollte er es vergeben? Genau. Und das merkt man ihm ja auch an. Also, dass Mike das nochmal so explizit gesagt hat, habe ich so gedacht, ja. Und wen wundert das jetzt, Mike?
Ich würde eher die Frage stellen, auf wessen Seite ist Mike? Ob er nicht dem falschen Mann die Loyalität zeigt? Das ist ja noch Teil meiner Vorhersage.
Ja. Jesper, wir werden es noch herausfinden.
Gott sei Dank. Ich habe letztens nochmal geguckt, wie viele Folgen es sind. Es sind schon noch ein paar.
Ja.
Ich muss mich schon noch ein bisschen gedulden.
Mhm. Jesse geht dann wieder zur Selbsthilfegruppe. Er sitzt vor dieser Kirche und möchte eigentlich gerade wieder gehen, aber der Therapeut sieht ihn und winkt ihn rein. Dort erzählt er, wie er Gail getötet hat, doch er nutzt als Analogie einen Hund. Die Leute in der Selbsthilfegruppe werden sauer, als Jesse beschreibt, dass der Hund nicht sterben musste, weil er krank war, sondern dass der Hund einfach hilflos war und nichts Böses geahnt hat. Jesse möchte die Anklagen und Wut der Gruppenteilnehmer hören, während der Therapeut aber alle unterbricht und klarstellt, dass hier niemand verurteilt wird, sondern dass alle sich selbst akzeptieren sollen. Schließlich erzählt er, dass er auch nur in der Gruppe ist, um dort Meth zu verkaufen und fragt den Therapeuten, ob er das denn auch einfach so akzeptieren würde. Das verneint er und Jesse sagt, na endlich, und verlässt den Raum. Also ich muss sagen, das so zu erzählen, dass Gail ein Hund war und dass man ihn erschossen hat, fand ich sehr passend, auch weil Jesse ja, glaube ich, gezielt auch Wut erfahren wollte.
Mhm.
Weil er sich ja selber auch für das verachtet, was er tut. Und das ist ja ein bisschen so wie, du hast ja auch schon mal gesagt, manche Mörder verraten sich ja dann irgendwann selber, weil sie auch ein schlechtes Gewissen haben und hoffen ja irgendwie, dass das weggeht, sobald sie es einfach offenbart haben. Und ich denke mal, so ähnlich ist es hier auch, dass Jesse denkt, wenn er jetzt dann mal Gegenwind bekommt, dann geht es ihm vielleicht besser. Und ich weiß ja, du hast nicht so das Verhältnis zu Tieren, aber wenn mir das jemand so erzählt hätte und die Leute waren ja erst recht verständnisvoll und haben gesagt, ja okay, aber du wolltest den Hund ja wahrscheinlich nicht töten. Hast du ihn angefahren? Nein, ich habe ihn erschossen. War er krank, hätte er sonst leiden müssen? Nein, er war gesund und er war hilflos und er hat mir vertraut und ich habe ihn getötet. Genau.
Und die Frau geht ja am Anfang direkt davon aus, dass er krank war. Sie sagt, er war krank.
Ja. Genau.
Warum sollte man sonst einen Hund erschießen?
Ja.
Und stimmt, das ist ein gutes Bild, weil ein Hund quasi also genauso unschuldig ist wie Gail.
Ja. Oder wie ein Kind.
Ja.
Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu krass gewesen in dem Zusammenhang. Da hätte er ja auch juristische Folgen erfahren. Also es war schon perfekt, weil man konnte erwarten, dass die Leute da wütend werden und dass sie ihn anklagen. Und ja, Gail ist wie so ein Wenn Walter ein Schäferhund ist, ist Gail ein Golden Retriever.
Aber lügt er nicht ein bisschen, wenn er sagt, ich bin nur hier, um Meth zu verkaufen? Weil das kaufe ich ihm nicht so richtig ab. Es geht doch jetzt da nicht hin, um Meth zu verkaufen.
Nein, diesmal war er da, weil er sein Gewissen erleichtern wollte. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Er hat das, glaube ich, dann in dem Moment nur gesagt. Das war, glaube ich, eine ähnliche Reaktion wie bei Walter, der das Auto angezündet hat. Er wollte jetzt eine Reaktion hervorrufen von dem Therapeuten. Es hat ihn genervt, dass der schon wieder so kommt mit diesem, ja, man muss sich ja auch selber akzeptieren. Also das, dich trifft keine Schuld, dich verurteilt hier keiner. Du musst das einfach so hinnehmen. Und dann sagt er wirklich auch, Alter, du hast dein Kind überfahren, weil du auf Drogen warst. Und ich habe einen Hund erschossen. Und um jetzt irgendwie den mal aus diesem Ding rauszuholen, provoziert er ihn halt und sagt das mit dem Meth.
Ich würde an der Stelle gerne ein bisschen mehr verstehen, wofür diese Gruppentherapien eigentlich da sind. Weil ich kann Jesse verstehen, dass er sagt, also das ist ja alles schön und gut, dass wir uns akzeptieren müssen und akzeptieren müssen, an welchem Punkt wir im Leben gerade stehen. Aber wenn wir dann in so eine Spirale geraten, wo wir wieder Scheiße bauen, sollen wir uns dann wieder einfach akzeptieren? Das kann doch nicht richtig sein. Ja. Und ich glaube, wofür meine Theorie, wofür diese Selbsthilfegruppe eigentlich gut ist, ist, dass man einfach über Dinge redet. So wie Jesse muss über Sachen reden. Deswegen ist er auch da. Und das tut ja schon mal gut. Ja. Und dann ist der Therapeut da und sagt, dass man manchmal Dinge im Leben akzeptieren muss, um neu starten zu können. Das ist so die Basis. Aber ich weiß nicht, ob Jesse überhaupt mehr von dieser Therapie überhaupt erwarten darf oder ob nicht der richtige nächste Schritt wäre, in eine Einzeltherapie zu gehen. Weil was soll ihm der Therapeut da sagen? Also
ja.
Es ist natürlich richtig, man kann nicht immer einfach nur alles akzeptieren. Aber diese Selbsthilfegruppe ist der erste Schritt für diese Leute.
Ja.
Und nicht der letzte. Und darauf müssen sie dann aufbauen.
Ja.
So verstehe ich diese Selbsthilfegruppe. Deswegen kann ich auch Jesse da verstehen. Und deswegen, der Therapeut tut mir auch ein bisschen leid.
Ja, mir auch.
Weil er da, glaube ich, ein bisschen missverstanden wird.
Ja.
Und auch, dass Jesse dann die Geschichte mit seinem Kind hervorhebt, ist natürlich auch nicht besonders sensibel.
Ja.
Ich habe mich auch gefragt, ob das überhaupt in Ordnung ist, weil ich nicht sicher bin, ob alle diese Gruppenteilnehmer überhaupt von dieser Geschichte wissen. Weil die hat er ja erzählt am Lagerfeuer da in der Zwiebel.
Ja.
Und da waren ja nicht alle dabei. Und es kann ja sein, dass der Therapeut das selbst gar nicht so oft erzählt, diese Geschichte.
Ja.
Also fand ich aber eine interessante Szene.
Fand ich auch. Es hat wirklich auch nochmal, weil wir hatten ja zwischendurch auch den Eindruck, als würde Jesse das jetzt einfach akzeptieren oder als würde er versuchen, das jetzt einfach so hinzunehmen, dass er halt einfach jemanden erschossen hat und es ist halt jetzt so und sein Leben ist jetzt halt nicht mehr so schön und es ist halt okay so, man muss es so akzeptieren. So hat er ja erst geredet, kurz nachdem es passiert ist.
Ja.
Jetzt sehen wir, nee.
Er hat es nicht so gemeint, ne? Das war eine Verdrängung.
Er
hat es
vielleicht versucht oder er hat es verdrängt, ja.
Verdrängt, ja.
Aber er kann das nicht akzeptieren und es ist ja auch gut so. Und da, finde ich, sieht man auch ein bisschen, Walter wird böser und Jesse rutscht nicht da wirklich ab. Also ich weiß ja nicht, was mit ihm noch passieren wird, aber hier sieht man ja richtig, er hat ja versucht, sich zu akzeptieren als jemanden, der Leute ermordet und so weiter und er kann es einfach nicht. Nee. Er möchte das nicht und er nimmt es für sich nicht an.
He's not Breaking Bad.
Ja, und Walter hat schon das zweite Auto angezündet in der Serie. Ja, zurück im Labor fängt Walter dann an, Jesse Druck zu machen, warum Gustavo immer noch nicht tot ist. Doch Jesse behauptet dann einfach, dass er ihn seit einer Woche nicht gesehen
hat. Ich finde eine Woche auch ein bisschen früh, um dann nochmal anzuklopfen. Also ist natürlich okay, dass man nochmal fragt, wie ist denn so der Status? Aber wenn es darum geht, jemanden spurenfrei umzubringen, kann man jetzt nach einer Woche, finde ich, nicht erwarten, dass das Ding schon gegessen ist.
Ja, finde ich auch.
Aber er ist natürlich ungeduldig, weil er Angst um sein Leben hat.
Ja, genau. Ich denke auch, darum wird es gehen. Das ist jetzt ja nicht, es ist, glaube ich, nicht, weil Walter denkt, sag mal, du musst mir jetzt aber hier beweisen, dass du mich am allerliebsten magst, sondern er hat halt wirklich Angst.
Ja.
Und ja auch nicht zu Unrecht. Mich hätte das auch beeindruckt, die Nummer mit Victor.
Ja.
Ja. Hank hat hier auch noch eine kleine Story. Über die müssen wir auf jeden Fall auch sprechen, denn die ist ziemlich spannend, würde ich sagen.
Mhm.
Hank ist mit Walter Jr. bei Los Pollos Hermanos. Als Walter Jr. wieder nur von seinem Auto erzählt, kommt Gus an den Tisch. Hank und Gus sind beide super freundlich zueinander und Gus bietet Walter Jr. einen Nebenjob an. Als er dann auch noch anbietet, die Getränke aufzufüllen, nimmt Hank das Angebot an. Später packt er dann seinen Becher in so einen Beweismittelbeutel ein und nimmt ihn mit nach Hause.
Ja, und ich finde es interessant, dass es eine Szene ist, in der beide versuchen, also sowohl Gus als auch Hank, Macht auszuüben. Hank kriegt es hin, indem er sich die Fingerabdrücke sichert. Mhm. Und Gus möchte Walter Jr. anstellen.
Mhm.
Und das würde ja bedeuten, dass er noch mehr Macht auf Walter hat.
Genau, ja.
Und ihn weiter provoziert.
Ja, nice try.
Very nice try.
Ja. Ja, und Gus unterschätzt Hank total. Also er denkt, den hat er in der Tasche, den hat er um den Finger gewickelt. Und deswegen wird er halt auch ein bisschen unvorsichtig. Also es passt ja eigentlich nicht so richtig zu ihm, dass er... Also natürlich diese super freundliche Art und so, das passt alles. Aber dass er dann seine Fingerabdrücke auf diesem Becher hinterlässt, obwohl er weiß, das ist ein DEA-Agent, zeigt ja, dass er sich wirklich in Sicherheit wiegt.
Ja, ich hätte auch gedacht, dass er zu einer Mitarbeiterin geht und sagt, bringen Sie ihm 9 Becher.
Ja.
Und das nicht selbst macht.
Ja.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, Gus bietet ja ihm an, der DEA-Agent muss hier nicht bezahlen.
Mhm.
Und ich finde das, also in der Praxis stelle ich mir das total cringe vor. Weil stell dir vor, dir würde das hier McDonald's nebenan, würde dir sagen, Sie müssen hier jetzt nicht mehr bezahlen. Würdest du dann da hingehen und sagen, ja, Ihr Kollege hat gesagt, letztes Mal, ich bin ja hier bei der Polizei, dass ich hier nicht mehr bezahlen muss für einen Burger und Fritten. Und dann sagt die Mitarbeiterin nur, weiß ich jetzt nicht. Ja, würden Sie das bitte mal checken mit Ihrem Vorgesetzten? Und dann geht die Mitarbeiterin weg und dann stehst du und hältst den ganzen Laden auf. Und dann kommt die wieder und sagt, ja, das geht wohl.
Geht wohl in Ordnung.
Das geht wohl in Ordnung. Gut, dann hätte ich gerne einmal Frieden und einmal einen Burger.
Ja, das wär,
also Hank würde das, glaube ich, machen.
Glaube ich auch, ja.
Aber ich würde das im Leben nicht machen. Es sei denn, ich wäre da und er wäre dann auch gerade da und sagt, Sie müssen nicht zahlen, dann würde ich mich bedanken und das annehmen. Aber das
genau, ich würde das dann auch annehmen, wenn er das alles von sich aus in dem Moment schon so macht und ich nur noch sagen muss, ja, okay, weil es in dem Moment auch unangenehmer wäre, das Angebot abzuschlagen und zu sagen, nein, ich bezahle jetzt.
Ja.
So, das, also ich würde immer den Weg gehen, der am wenigsten unangenehm zwischenmenschlich ist.
Ich finde auch, wie Gus das so rübergebracht hat, fand ich auch irgendwie, da hat es mich geschüttelt. Ja, ein DEA-Agent muss natürlich hier nicht bezahlen.
Ein DEA-Held.
Ach, Held sagt er auch, also noch schlimmer.
Ja, finde ich auch.
Aber vielleicht ticken die Amerikaner da noch ein bisschen anders.
Ist auch, glaube ich, so.
Thank you for your service.
Ja.
Lisa und ich haben uns gerade salutiert.
Ja. Mit viel Körperspannung auch. Ja, also, ja. Hank, muss man aber sagen, 10 von 10 in der Szene, der hat seinen Job wirklich verstanden, der hat es wirklich drauf. Also, so jemanden wie Gus zu täuschen, ist, glaube ich, nicht so ganz einfach.
Ja, und er ist auch jetzt wieder back in game. Also,
ja.
Er hat ja vorher schon ermittelt und jetzt ist er auch sogar unterwegs mit seinem Rollator.
Mhm.
Und meinst du, dass deine Verletzung so zu einem Bonding führt zwischen ihm und seinem Neffen? Weil die jetzt beide...
Was soll ich dazu sagen, Jesper? Ich weiß es ja.
Wieso weißt du's?
Auf das, weil ich die Serie schon zu Ende geguckt habe.
Naja, ich meine jetzt so generell, wenn man...
Ach so.
Die gleichen, also es ist jetzt nicht die gleiche, der eine ist schon seit er geboren ist behindert und der andere ist jetzt halt gehbehindert, aber dass er sich jetzt besser in die Lage seines Neffens versetzen kann und dann vielleicht eher was mit ihm irgendwie unternimmt?
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn sowas in Real Life passieren würde, dass man dann eine engere Bindung bekommt, weil das für Walter Jr. umgekehrt bestimmt ja auch irgendwie
endlich
schön
ist,
hört sich jetzt auch einer
ja. Mal so ein bisschen.
Ja. Man ist vielleicht mehr auf einer Ebene.
Ja. Wie endet denn die Folge?
Hank hat seinen ersten Arbeitstag nach seiner Krankheitspause. Hank steigt auch gleich mit einem Knaller wieder ein, denn er präsentiert nicht nur, dass Gail bei einer Firma aus Hannover, Madrigal Electromotive, ein Luftfiltersystem gekauft hat, für das die Firma den Zahler nicht offenlegen möchte, sondern er präsentiert außerdem, dass nur Los Pollos Hermanos dieses Filtersystem in den USA nutzt. Also als Fastfood-Kette zumindest. Des Weiteren hat er die Fingerabdrücke, die auf dem Becher waren, mit denen aus der Wohnung von Gail verglichen. Und es sind tatsächlich die von Gustavo Fring. Er möchte also dringend herausfinden, was der Koch von Heisenberg, für den er Gail hält, mit Gustavo Fring zu tun hatte. Gumi und sein Chef, den beiden präsentiert er das, sind ja wirklich erst sehr skeptisch und sagen, ja, Hank, mein Gott, aber er baut es wirklich super gut auf, dass man erst denkt, ja, er hat ein bisschen viel Zeit und ja.
Sein Chef ist es auch erst unangenehm, ne?
Genau.
Wie sage ich es ihm jetzt?
Ja. Und er zeigt auch mit seiner Krücke so auf, das ist dann der Mann. Und da ist ein Foto von seinem Chef und Gustavo Fring. Und die Krücke hat so einen richtigen Fuß, dass man gar nicht erkennt,
das
von den beiden meint er denn jetzt? So, das war vielleicht auch nicht so ganz smart gemacht. Aber ja, er hat krass ermittelt.
Mhm. Er zeigt, warum er bei der DEA was zu sagen hat oder hatte. Ich weiß gar nicht, wie der Status da gerade ist. Aber er scheint ja wieder einzusteigen irgendwie.
Ja, und ich glaube, er ist auch weiterhin auf seiner Gehaltsstufe. Denn Gumi sagt ja gleich am Anfang, er ist jetzt auch befördert und Hank und er sind jetzt auf einer Stufe. Und wenn Gumi befördert wurde, dann ist ja Hank wahrscheinlich da geblieben, wo er war, oder?
Ich habe Gumi erst gar nicht erkannt. In der ersten Szene, wo Hank mit Marie reingeht unten, da stand ja auch Gumi. Und habe ich gedacht, den kenne ich doch. Wer ist denn das nochmal?
Ich finde, Gumi sieht andauernd in jeder Staffel auf jeden Fall, aber auch in vielen Folgen super anders aus. Und ich kann gar nicht sagen, woran das liegt.
Der verändert sich die ganze Zeit.
Ja.
Weil ich war wirklich, es hat wirklich ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, ach, den kennen wir ja schon.
Ja.
Ich habe erst gedacht, dass, also ich habe sofort erkannt, den kenne ich. Aber ich habe gedacht, das ist jemand, der in einer anderen Serie irgendwie mitspielt.
Ja.
Und dann habe ich ihn mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen, sei er sehr Gumi. Ja. Den kenne ich doch.
Den kenne ich doch. Mein alter Freund Steve.
Ich finde es schön, dass sie sich in dieser Szene, dass sie sich Zeit nehmen für diese Szene, weil man hätte sie natürlich auch kurz erzählen können, aber es gibt eben Raum für Hanks Geschichte.
Ja.
Und Hank weiß eigentlich schon von Anfang an, in welche Richtung das geht, weil er nimmt das dann ja wieder weg und sagt, ach, es war vielleicht nur ein Hirngespinst. Und, aber wie erklären sie sich dann das?
Ja, genau.
Und dann guckt er sie auch so an, so, was soll ich machen?
Ja.
Da ist wohl was dran.
Genau.
Und ich hätte gar nicht gedacht, dass das jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber dass es jetzt so schnell in die Richtung geht, dass man auf Gas kommt. Damit hätte ich auch nicht unbedingt gerechnet.
Ja, weil er so super vorsichtig wirkte die ganze Zeit und ja wirklich wie der perfekte Profi-Kriminelle. Und
es ging dann doch schneller als gedacht.
Ja, dass er jetzt mit seinen Fingerabdrücken so unvorsichtig ist, passt aber ja auch zu dem, deswegen mag ich das, dass wir vorher ja nochmal die Szene im Restaurant sehen. Es passt halt auch zu dem, wie er mit der DEA umgeht. Er fühlt sich einfach denen gegenüber wirklich sicher. Und was Hanks Chef zum Beispiel angeht, ist er, glaube ich, auch relativ safe. Der hätte niemals...
Bis dahin, ja.
Ja. Also der hätte niemals so weit ermittelt, wie Hank jetzt ist, nur weil bei Gail eine Serviette von Los Pollos Hermanos lag.
Ja.
Heißt, das hat es ja noch lange nichts mit dem Inhaber zu tun. Gumi sagt ja auch, ja, und wenn die jetzt bei KFC gegessen hätten, so hättest du jetzt dann gegen, weiß ich nicht, wie der Inhaber heißt.
Ronald McDonald?
Wahrscheinlich, ja.
Das wäre dann das McDonald's-Pendant. Hättest du dann gegen Ronald McDonald ermittelt.
Ja, das wäre vielleicht auch ein bisschen griffiger gewesen.
Ja, vielleicht.
Gumi, wieder nicht
mehr. Aber es ist auch vielleicht ein amerikanisches Ding. KFC gibt es hier zwar, aber ich kenne niemanden, der da schon mal gegessen hat.
Also jeder, der da schon mal gegessen hat, sagt, er ist eklig.
Ja. Gibt es das hier in Kiel?
Ja, im Sophienhof.
Ah, okay. Das sagt ja schon einiges darüber aus.
Ja, also ich mochte das aber, dass wir das, wie du schon sagst, dass sie sich so viel Zeit genommen haben, weil wir auch wirklich sehen, das ist eine wirkliche Beweiskette und das ist nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, um jetzt den Plot irgendwie voranzutreiben, sondern genau so hätte das halt passieren können und das widerspricht dem nicht, dass Gus immer so vorsichtig war.
Nee, stimmt.
Und das ist gut, weil das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen, wenn die sich jetzt irgendeine Story ausgedacht hätten, die, ja, so, ach so, brillant ist Gus doch gar nicht.
Ist dir aufgefallen, dass Hank und Gumi beide die gleiche Uhr tragen? Also beide den gleichen Typ Uhr. Relativ so eine dicke Uhr, aber nicht so eine Angeberuhr, sondern so eine technische Digitaluhr, mit der man Zeit stoppen kann und vielleicht noch irgendwie die Lufttemperatur, die Feuchtigkeitsgrad in der Luft messen kann und so.
Wie so eine Taucheruhr.
Ja, genau, so ein bisschen in die Richtung.
Ja.
Und das war zu präsent, als dass es keine Bedeutung hat. Ich habe so interpretiert, dass Gumi jetzt auf einer Hierarchieebene mit Hank ist, weil sie beide das gleiche Uhrenmodell haben. Man könnte vielleicht auch noch irgendwie in eine Richtung gehen, dass ich glaube nämlich, Gas trägt keine Uhr, dass sich...
Weiß ich nicht.
Dass diese Uhr für eine Ordnung und Struktur steht, gerade diese Uhr und auch dafür, dass...
Ich finde, dass die beiden jetzt auf einer Stufe stehen, das würde schon auf jeden Fall Sinn ergeben. Vielleicht ändert sich jetzt ja auch in der Dynamik zwischen denen was.
Das kann sein.
Weil Hank war ja auch schon sehr bemüht, Gumi jetzt auch davon zu überzeugen, nicht nur den Chef, sondern auch Gumi davon zu überzeugen, was er da gerade so ermittelt hat. Und das wäre ja auch schön, wenn sich da in dem Machtgefälle mal ein bisschen was ändert, weil Hank ja schon manchmal relativ respektlos war, ne?
Und das immer noch ist.
Also als er reingekommen ist, ja, macht sich ja gut als Türsteher.
Ja, und dann sagt, heißt es noch, ja, es gibt gute Nachrichten, und dann sagt Hank, hast du endlich deine Periode gekriegt?
Ja, stimmt. Das fand ich witzig. Das war, als wäre das eine gute Nachricht. Ja.
Tja, damit sind wir durch. Denn die Folge endet mit Hanks verschmitzt im Gesicht.
Ja. Und was würdest du sagen, wie geht's da jetzt weiter?
Es kommt,
Guss,
ich hab...
Guss.
Was?
Kommt Guss in den Knast.
Guss. Nein, Guss kommt nicht in den Knast. Aber es kommt endlich zu dieser Szene, die ich schon lange prophezeie. Dass nämlich die DEA da anrollt bei seiner Wäscherei.
Aber warum bei der Wäscherei?
Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht auch bei seinen Hähnchen.
Ja, aber von der Wäscherei war ja noch nicht die Rede.
Ja, ne? Aber die wissen doch, dass das irgendwie alles zusammen... Also wenn hängt das schon ermittelt, dann wird er auch dahinter kommen, dass das alles zusammenhängt. Jedenfalls, dass die DEA da irgendwo anrollt und Gus dann die Treppen runterkommt und sagt, meine Herren.
Ja.
Und das dann aber auch regelt. Also Gus findet auf jeden Fall einen Weg daraus.
Ja.
Vielleicht mit seinem Anwalt.
Saul Goodman. Goodman.
Ich habe im Übrigen... Auf TikTok haben wir sehr viele Kommentare bekommen unter einem Reel. Und ich habe es natürlich eigentlich nicht gelesen, aber eins habe ich gesehen, hat einer geschrieben, ich hasse Hank. Da habe ich gedacht, hä? Wie kann man denn Hank hassen? Das war doch jetzt wieder voll die coole Szene.
Oh, also.
Oder greift das jetzt schon wieder vor auf spätere Staffeln?
Würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht hier so diese Karte ziehen, aber ich würde schon sagen, dass man als Frau auch nochmal einen anderen Blick auf Hank hat als
Mann. Ja, aber in der Serie gibt es ja jede Menge problematische Figuren, wenn man in die Richtung geht.
Ja, aber Hank ist schon der größte Mobber von allen.
Ja, der ist schon asozial und frauenfeindlich schon. Ja. Und homophob.
Und rassistisch.
Aber ich
und
glaube nicht.
Er verpackt es sehr sympathisch und ich glaube, er ist sehr loyal und er ist am Ende des Tages ein Typ, auf den man sich verlassen kann. Und trotzdem hat er auch viel Unangenehmes an sich.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ja. Ich fand das ein bisschen komisch. Ja,
vielleicht kriegt er noch seine Quittung.
Du meinst der, der es kommentiert hat?
Nee. der es kommentiert hat, ich kann das verstehen. Was soll ich dir sagen?
Du hast Hank auch.
Nee, ich habe ihn, glaube ich, auf Platz 6 oder 5 gepackt.
Ja, Luisa hat so eine Einordnung gemacht. Ihre Lieblingscharaktere könnt ihr mal auf TikTok gucken, wenn ihr da genau wissen wollt, wo sie wen sieht. Aber es ist jetzt keine große Überraschung.
Ja, ich hätte mir ein bisschen komplexere Charaktere nochmal gewünscht. Ich hätte geliebt, wenn Huel da drin gewesen wäre oder Gail.
Also Huel hat bisher noch nicht so eine große Rolle gespielt.
Aber dass die Male, in denen er zu sehen war, da hat man sich
hat er abgeliefert.
Ja, hat er abgeliefert. Ja, Jesper, hast du auch noch eine Prediction, wie es mit Ted weitergeht? Das ist ja sonst auch in jeder Folge nochmal wichtig für dich.
Also ich hätte jetzt wirklich gesagt, dass Ted raus ist, aber da du ja gesagt hast, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Folge haben werden, die wir Ted-Talk nennen können, ist er wohl nicht raus. Aber ich sehe ihn jetzt nicht in naher Zukunft irgendwie auftauchen. Ich hatte ihn ja schon in der zweiten Staffel totgeschrieben, ne?
Ja. Wäre auch nicht schlimm gewesen, sage ich mal. Ja. Den hätte man zum Beispiel auch nochmal gut mit einordnen können. Aber TikTok
stimmt.
Wollte es nicht.
Stimmt.
Ja.
Ted auf die 1. Also.
Für dich.
Ich habe aber einen Held der Folge.
Mhm.
Und für mich ist es Hank.
Für mich auch, ja.
Habe ich mir schon gedacht. Ich habe gedacht, diesmal sind wir bestimmt gleich unterwegs.
Ja.
Ja, müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also, die Szene war ziemlich cool am Ende. Hank hat sauber gearbeitet. Es geht ihm wieder besser.
Ja.
Er hat was zu tun. Und er bewegt sich jetzt endlich in eine Richtung, die ich ja besonders spannend finde.
Mhm.
Weil ich finde, dass die DEA dann mal ein bisschen eine größere Rolle spielen könnte.
Wir werden sehen.
Wenn er nächste Folge erschossen wird, bin ich enttäuscht.
Glaubst du, dass Hank die Serie überleben wird?
Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich glaube schon.
Ich weiß nicht. Okay, glaubst du, dass irgendjemand noch stirbt von denen?
Ja, sicher.
Von denen, die wir jetzt sehen?
Na, Walter, denke ich. Ich glaube nicht, dass Walter die Serie überlebt. Und Gus, glaube ich, auch nicht.
Geht dir ein Grinsen übers Gesicht.
Außerdem habe ich schon gesagt, dass Mike auch stirbt. Diese Staffel habe ich gesagt, dass Mike stirbt. Nämlich bei einer Befreiungsaktion von Walter. Wir erinnern uns noch einmal an meine Vorhersage. Das Kartell wird Walter entführen und Mike wird ihn zurückholen, aber dabei sterben. Ich habe mir nämlich gesagt, dass Ted und Mike sterben.
Mein Lächeln könnte alles bedeuten, Jesper.
Ich habe dein Lächeln nicht gesehen, weil das Mikrofon davor war. Ich habe nur deine Nase gesehen. Deine laufende rote Nase.
Ja. Aua.
Ich muss jetzt
zur Apotheke.
Und ich muss nach Hause, damit ich mich hier nicht anstecke. Aber der Zug wäre schon abgefahren, oder?
Das glaube ich auch. Leute, wir hören uns nächste Woche. Wir werden die Zeit bis dahin genießen. Ich wusste nicht, wie ich den Satz noch weiterbringen soll. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Jesper, willst du noch was sagen?
Nein.
Okay. Arrivederci.